Eine vermutlich wichtige Ansage zuerst. Und zwar ist das, dass wir ab nächsten Mittwoch keinen Livestream mehr haben werden am Mittwoch. Also ich lade alle ganz herzlich ein, mittwochs hierher zu kommen. Es gibt verschiedene Gründe, warum wir uns dazu entschließen mussten. Ein Grund dafür ist, dass wir am Mittwochabend weniger Techniker haben, darum in einen anderen Raum gehen, aber auch in Vorbereitung auf die Wintermonate, wenn normalerweise hier der große Saal geheizt wird, der relativ viel verbraucht. Wir werden ab nächsten Mittwoch im Multifunktionsraum sein. Wird gemütlich werden, wird familiär werden, wird unsere Gemeinschaft fördern. Und ich lade euch alle herzlich ein, dabei zu sein. Und außerdem noch was, nämlich dass nächsten Mittwoch wieder Zeugnisabend ist. Also diejenigen, die letzten Mittwoch ganz enttäuscht waren, dass die Zeit vorüber war und sie nichts mehr sagen konnten, die können sich freuen. Kommt Mittwoch, könnt ihr euer Zeugnis loswerden zur Ehre Jesu. Ja, noch was. Heute Abend gibt's kein Video. Der Grund ist der, dass wir heute Abend einen relativ langen Text durchsprechen, 31 Verse. Und wenn man sich das so im Video anguckt, dann guckt man sich 5 Minuten Video an und dann weiß man am Ende gar nicht mehr so, was am Anfang gewesen ist. Und das möchte ich heute Abend vermeiden. Wir haben die Verse in Lukas Kapitel 12, 1 bis 31 und wollen die in 3 Abschnitte einteilen und daher, damit die Verse frisch in Erinnerung sind, wenn wir drüber reden, möchte ich die heute Abend lesen. In den 3 Abschnitten geht es um 3 Fragen. Einmal, wie rede ich? Und dann, wie lebe ich? Und das dritte ist, wie vertraue ich? Und zu den 3 Abschnitten sprechen die Verse. Und wer übrigens den Video gerne nachgucken möchte, der zu Hause oder so, der kann mir das gerne sagen. Ich sage euch die Webseite und dann könnt ihr das nachgucken. Gut, lasst uns erst noch mal beten und dann werden wir in den Text reingehen. Danke, Herr Jesus, dass wir diesen Abend haben. Danke, dass wir auch heute noch mal im Livestream sein können und dass du uns mit so vielen Dingen beschenkst, Herr, die die meisten auf der Welt nicht haben. Wir danken dir dafür. Danken dir für dein Wort, Herr, das wir haben, dass wir in unserer Sprache haben, dass wir in verschiedenen Übersetzungen haben, die uns helfen, es besser zu verstehen. Herr, wir möchten uns dir anbefehlen und möchten dich bitten, dass du heute Abend zu uns redest, dass du wohlgefallen hast an diesem Abend. Herr, der Abend ist für dich, ist dein Abend, ist der Tag, den du gemacht hast, damit wir zu deiner Ehre leben und zusammenkommen. Und ja, Herr, wir bitten, dass du dich selbst verherrlichst. Amen. Ich lese in Lukas Kapitel 12 die ersten 3 Verse. Und wir wollen die lesen mit der Frage im Hintergrund, worum geht's da eigentlich? Lukas 12, 1 bis 3. Als sich inzwischen das Volk zu Tausenden gesammelt hatte, so dass sie aufeinander traten, begann er zuerst zu seinen Jüngern zu sprechen: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welcher die Heuchelei ist. Es ist aber nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt wird, und nichts verborgen, das nicht bekannt werden wird. Alles, was ihr im Finstern redet, wird man darum im Licht hören, und was ihr in den Kammern ins Ohr gesprochen habt, wird auf den Dächern verkündigt werden. Was würdet ihr sagen, worüber redet der Text? Dass es keine Geheimnisse gibt. Ja, richtig, definitiv. Noch eine andere Antwort? Um bekennen, ja, stimmt auch. Mhm.
Also die Sauerteig ist eine kleine Sache von jemandem, der hat eine große
Ja, es geht um Sauerteig. Und Sauerteig, da ist eine kleine Sache, die eine große Auswirkung auf vieles andere hat. Ja, wir merken schon, da kann man durch verschiedene Blickwinkel kann man an den Text rangehen. Jesus spricht vor Tausenden. Tausende waren wieder zusammengekommen, war ja öfters der Fall, kennen wir. Und Jesus, obwohl Tausende dabei sind, spricht zuerst zu seinen Jüngern. Also diese ersten Worte zumindest, die sind gar nicht an Tausende gerichtet, sondern die sind an seine Jünger gerichtet. Ob das jetzt die 12 waren oder ob das ein paar mehr waren, steht hier nicht. Aber es geht, die ersten Worte gehen an die Jünger. Und die Jünger, die Tausende meine ich, die da zusammengekommen sind, das war sicherlich ein Querschnitt der Gesellschaft. Das waren die Alten, das waren die Jungen, das waren Männer und Frauen, Kinder, Erwachsene, das waren Kranke und Gesunde, das waren Gerechte und waren Sünder. Da war also der Querschnitt der Gesellschaft, der war auch da bei Jesus vorhanden. So ist das immer. Auch unsere Gemeinde und jede andere Gemeinde ist ein Querschnitt der Gesellschaft. Das sind Alte, das sind Junge, das sind Gesunde, das sind Kranke, das sind Gläubige, hoffentlich die Mehrheit. Und außerdem natürlich auch Menschen, die auf der Suche sind. Und in dem Fall hier beginnt Jesus seine Predigt mit Worten an die Jünger. Er knüpft da an, wo er zuletzt stehen geblieben war. Zuletzt stehen geblieben war er, wissen wir von letztem Mittwoch, als er über die Pharisäer und die Schriftgelehrten Wehe ausgesprochen hat. Er hatte sie gewarnt. Und er hatte sie gewarnt, weil sie Heuchler waren. Und das, den Vers finden wir auch, oder diesen Begriff finden wir auch heute wieder im Text. Jesus hasst Heuchelei. Er warnt vor Heuchelei und dann warnt er, was geheim ist, wird offenbar. Er sagt, was geflüstert wird, wird hinaustrompetet. Also die Spatzen pfeifen's von den Dächern. Jeder hört's, jeder erfährt's. Was hat Jesus seine Jünger damit lehren wollen? Ich denke, was Hildegard gesagt hat, das geht schon in die richtige Richtung. Das ist schon wahr. Bekennen, es geht um Bekennen. Kommt euch sonst noch was in den Sinn? Moment mal eben, lass mal die mal vorbei. Ja, man muss aufpassen und sich hüten vor negativen Sachen. Die sind so schnell, die kommen so schnell und die kommen manchmal so fast unbewusst. Na, ist was los heute. Weil es hier in den Versen um pharisäische Heuchelei geht, darum wird sich Jesu Lehre in erster Linie darauf bezogen haben, auf die Heuchelei. Interessant, das griechische Wort für heucheln ist Schauspielern. Also heucheln ist ja für uns heute was Schlechtes, ist ja negativ. Aber ursprünglich war das gar nicht negativ. Heucheln war Schauspieler, die, wenn Schauspieler durch irgendeine Stadt zogen, dann zogen Heuchler durch irgendeine Stadt. Und Jesus lehrt, es wird rauskommen, was ihr wirklich seid. Bei Schauspielern, die stellen ja auch was anderes dar, als sie wirklich sind. Und wenn sie fertig sind mit ihrem Schauspiel, dann sind sie wieder sie selbst. Und jeder kann das sehen. Und Jesus sagt, jeder wird sehen. Wenn ihr heuchelt, wenn ihr Schauspieler seid, früher oder später wird's rauskommen. Manchmal früher, manchmal später. Es war ein super heißer Tag. Die Familie Huber hatte Gäste zum Abendessen eingeladen. Mutter hatte in der Küche gestanden, hatte gekocht. Und dann sagt sie zu ihrem Sohn am Tisch, vierjähriger Sohn, sagt sie, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, Johnny hieß er. Johnny, sprich du heute mal ein Dankgebet. Und der Johnny wusste gar nicht, was er sagen sollte, war verlegen und sagte, aber ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und die Mutter sagte ihm, ach, sag einfach, was du mich sagen hörst. Okay, Johnny senkt den Kopf und betet, oh Gott, warum habe ich diese Leute an einem heißen Tag wie heute eingeladen? Ja, was ins Ohr geflüstert wird, werden die Spatzen von den Dächern pfeifen. Und Jesus sagt, das, was geheim ist, das kommt raus. Manchmal früher, manchmal später. Bei der Mutter kam es ziemlich früh raus, zu früh. Jetzt kürzlich, vor ein paar Wochen war das, glaube ich, erst da, war ein, ich weiß nicht, 92 oder 97-jähriger Nazi-Verbrecher, der gefangen genommen wurde oder der verhaftet wurde und verklagt wurde. Ja, der hatte sicherlich sein ganzes Leben lang mit diesem Geheimnis gelebt, hatte vermutlich gedacht, er würde nicht mehr entdeckt werden und würde alles mit ins Grab nehmen können. Und es kam raus, sehr spät, aber es kam raus. Und manche Dinge, die kommen hier auf der Erde nicht raus. Manche Dinge, die nehmen Leute tatsächlich mit ins Grab. Und trotzdem kommt's raus. Denn wenn wir in Offenbarung gehen, wo ist es jetzt, Offenbarung 20 oder 20, glaube ich, vom großen weißen Thron, wo Menschen, denen nicht vergeben wurde, hier auf der Erde, die in ihren Sünden gestorben sind, die werden vor dem großen weißen Thron erscheinen. Und Gott wird sie richten. Und alles wird offenbar werden, was in ihrem Leben an Geheimnissen mit ins Grab genommen worden ist. Und es ist wesentlich besser, wenn die Geheimnisse hier auf der Erde bereinigt werden. Ich will mal so sagen, bereinigt werden. Nicht jedes Geheimnis muss in die Zeitung und ins Fernsehen. Aber es ist wesentlich besser, wenn Geheimnisse vor Gott offengelegt werden und bereinigt werden, als wenn sie vor dem Richterstuhl Jesu bereinigt werden müssen und offenbar werden. Jedes geht ja hier auch um Reden. Deshalb die Überschrift, wie rede ich? Um Flüstern. Jedes Flüstern, jedes Stöhnen, jedes Klagen, wie bei der Mutter Huber, wird offenbar werden. Und auch unsere Worte werden offenbar werden. Ich möchte aber mit einem anderen Gedanken schließen. Nicht mit das sind Warnungen, die wir uns zu Herzen nehmen sollen, auf jeden Fall. Aber mir kam beim Nachdenken über den Text noch ein ganz anderer Gedanke. Wenn die Vögel auf dem Dach, wie Jesus hier sagt, wenn die Vögel auf dem Dach einmal unsere Worte bekannt machen, für alle bekannt machen, und das, was wir sagen und so, wie wir uns ausdrücken, wird bekannt werden, dann lasst uns das doch nicht zum Schrecken nehmen, sondern zu einer positiven Herausforderung. Lasst uns doch mit unserem Reden so umgehen, dass wir viel Gutes sagen und viel Heilsames sagen und viel Reines sagen und Wohlklingendes sagen, damit wir als Menschen bekannt werden, damit die Spatzen von uns auf den Dächern pfeifen, dass unsere Worte gute Worte sind. Und dass wir uns an die Maßstäbe des Wortes Gottes halten. Und wenn wir das tun, wenn wir aufstehen mit den Worten Jesu, mit dem Wort Gottes, und wenn wir aufstehen für Jesus und für sein Wort, dann ist das eine Ehre für Gott und dann ist das eine Ehre für uns, wenn wir dafür bekannt werden. Ah, das ist einer, der redet immer von Jesus. Das ist einer, der hält sich an die Lehren der Bibel und der spricht davon. Wenn wir dafür bekannt werden, das ist schon was Gutes. Allerdings, wenn dem so ist, dann müssen wir nicht damit rechnen, dass die Welt uns applaudiert. Dann müssen wir damit rechnen, dass wir den Hass der Welt erfahren. Wenn wir mit Flüstern und mit Heucheln und mit Klagen und mit Murren und mit Schimpfen und so, dann passen wir richtig in die Welt. Dann fallen wir gar nicht auf. Und dann wird die Welt uns lieb haben. Aber wenn wir, wenn unsere Worte wohllautend sind und rein und gerecht und ehrbar und lobenswert, wie Philipper 4, Vers 8 uns sagt, dann stehen wir im Kontrast zur Welt und dann wird die Welt uns hassen. Das wird uns nicht in Teufels Küche bringen, aber es wird uns den Hass der Welt auf uns ziehen. Und damit müssen wir rechnen. In Lukas 4, die Verse 4 bis 12, da lesen wir davon. Da sagt Jesus: Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Verkauft man nicht 5 Sperlinge um 2 Groschen und nicht ein einziger von ihnen ist von Gott vergessen. Aber auch die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Ich sage euch aber, jeder, der sich zu mir bekennt, bekennen wird vor den Menschen, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet hat vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Und jedem, der ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden. Wenn sie euch aber vor die Synagogen und vor die Fürsten und Obrigkeiten führen, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. So, ich fasse mal die Lehren aus den Versen stichhaltig zusammen. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, und er sagt, fürchtet euch nicht. Vor wem sollen wir uns nicht fürchten und vor wem sollen wir uns fürchten? Was sagt Jesus? Okay, wir sollen uns nicht fürchten vor denen, die uns umbringen, die unseren Leib schädigen können. Offensichtlich vor Menschen sollen wir uns nicht fürchten. Vor wem sollen wir uns fürchten? Wir sollen uns fürchten vor dem, der nicht nur unseren Körper schädigen kann. Das sind die Menschen, die kommen an die Seele nicht ran. Aber wir sollen uns vor dem fürchten, der unseren Körper oder der unsere Seele in die Hölle werfen kann. So, vor wem sollen wir uns fürchten? Vom Teufel, vor Gott, vor Dämonen? Vor wem sollen wir uns fürchten? Vor Gott, richtig. Gott ist unser Richter. Satan ist nicht unser Richter. Satan ist der Verführer, ja, aber er ist nicht der Richter. Eben haben wir von Offenbarung 20 gesprochen, der große weiße Thron, der Richterstuhl. Da sitzt nicht Satan drauf, da sitzt Jesus drauf. In Matthäus, ich glaube 25, spricht Jesus von dem Völkergericht, wo er die Menschen einteilt, zur Rechten und zur Linken, und die zur Rechten gehen in das ewige Reich, die zur Linken gehen in das ewige Feuer. Jesus ist der Richter. Ihn sollen wir fürchten. Er hat die Macht, in die zu verderben oder zu erretten. So, jetzt sollen wir Jesus nicht so fürchten, wie andere Menschen fürchten, oder wir sollen keine Angst haben vor ihm. Wir sollen ihm in Ehrfurcht begegnen. Das bedeutet jetzt nicht irgendwie ein Haigefühl oder so. Das bedeutet, dass wir ihn respektieren, ihn zu ihm aufblicken, ihm in Ehrfurcht begegnen. Also das ist das, was der Text sagt. Habt keine Angst vor Menschen, habt Ehrfurcht vor Gott. Jesus sagt also in diesen Versen, ihr seid meine Freunde, fürchtet euch nicht vor Menschen, sondern fürchtet euch vor Gott. Ihr seid Gott wertvoll und er weiß alles über euch. Die Haare auf unserem Haupt sind gezählt, auch auf deinem Stefan, auf unser aller Haupt sind die Haare gezählt. Weiß Gott alles? Er wird sich zu allen bekennen, die sich zu ihm bekennen. Gleichzeitig wird er kein Auge zudrücken vor denen, die ihn nicht wollten und die ihn nicht kennenlernen wollten. Der Heilige Geist. Ach, und dann sagt er auch noch, ihr könnt ohne Sorge sein betreffs eurer Verteidigung, wenn, weil wir eben anders reden als die Welt, uns anders verhalten als die Welt und die Welt uns hasst, wird sie uns vor Gerichte zerren, wie es ja in vielen Ländern der Welt der Fall ist. Und Jesus sagt, habt keine Angst, was ihr dann sagen sollt. Auf übernatürliche Weise wird der Heilige Geist euch dann die richtigen Worte schenken. Und die Christen in der Verfolgung, die können genau das bezeugen. Es ist interessant, wenn man so Heftchen liest oder vielleicht auch mal Interviews sieht, sei es auf Bibel TV oder sei es bei Open Doors Tagen, wie diese Menschen berichten, wie Gott ihnen die Weisheit gegeben hat, wenn sie sie brauchten. Und das sind mutmachende Worte. Jesus stellt sich auf unsere Seite. Das ist doch gut zu wissen. Jesus steht auf unserer Seite. Er nennt uns Freunde. Er stellt sich auf unsere Seite. Und mittendrin sagt Jesus dann natürlich so einen Satz, der bei vielen, vielen Christen für sehr viel Unruhe sorgt und manchen Christen tatsächlich den Seelenfrieden raubt. Da möchte ich aber nur kurz darauf eingehen, weil wir immer wieder mal auf diese Aussage in verschiedenen Gemeindenstunden eingegangen sind. Ich möchte nur zusammenfassen. Da heißt es in Vers 10, Lukas 12, 10, und jedem, der ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden. Heißt das, es gibt tatsächlich eine Sünde, die nicht vergeben wird? Gibt es Sünde, die das Blut Jesu nicht reinigt? Ja, Josef.
Wenn ich sage, ich brauche Gottes Rettung nicht, Jesus ist nicht in der Fleisch gekommen, der Kreuz ist egal, denn das ist eine Lästerung gegen die Heiligen.
Ja.
Aber wenn ich komme zu Jesus, zum Beispiel, wenn ich dort gewesen und ich war der Mensch, der ihn also umgebracht, wenn Jesus sagt, das ist nicht.
Ja. Super, Nagel auf den Kopf getroffen. Wenn Menschen da sind, die sagen, ich brauche Jesus nicht, ich will Jesus nicht, ich glaube nicht an Jesus, ich verweigere mich ihm und ich will nichts mit ihm zu tun haben, dann ist das eine Sünde, an der sie festhalten. Dann ist das eine Sünde des Widerstandes, der Rebellion. In Johannes 16, Vers 8, da heißt es, und wenn jener kommt, der Heilige Geist, wenn der Heilige Geist kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Es ist also die Aufgabe des Heiligen Geistes, Menschen innerlich zu überführen. Das, was in deinem Leben, bevor du dich Jesus gegeben hast, bevor du Jesus angenommen hast, dass der in deinem Herzen die Klarsicht gegeben hat, dir gezeigt hat, ich bin Sünder, ich brauche Jesus, das war der Heilige Geist. Sagt uns Johannes 16, Vers 8, er wird die Welt überführen von Sünde. Dass du irgendwann erkannt hast, ich bin ein Sünder, das Werk des Heiligen Geistes. Wer aber jetzt ablehnt, durch den Heiligen Geist sich überführen zu lassen, und wer sagt, das will ich nicht glauben, ich will nicht mit Jesus gehen, ich will mich niemandem unterordnen, ich will mein eigenes Leben ohne Gott führen. Was macht er? Der widerstrebt, der widersteht dem Heiligen Geist, der pfeift auf das Werk des Heiligen Geistes, der lästert den Heiligen Geist und er hält fest an seiner Rebellion gegen Jesus. Und wer dann stirbt und vor den Richterstuhl Jesu kommt, der hat den Heiligen Geist verlästert, der hat den Heiligen Geist zurückgeschoben. Und nicht gewollt, diese Überführung, dieses Einladen zu Jesus, nicht gewollt, hat sich nie bekehrt. Und wer sich nie bekehrt, stirbt in seinen Sünden. Und diese Sünde wird nach unserem Tod, wird keine Sünde mehr vergeben. Die Entscheidung, die treffen wir hier, die treffen wir vorher. So viel dazu. Wenn es in Lukas 12, 1 bis 12 um die Frage gegangen ist, wie rede ich? Dann geht es in den nächsten Versen, in 13 bis 21, um die Frage, wie lebe ich? Lass uns die Verse lesen. Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm, Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Er sagte aber zu ihnen, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss und trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast. So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Eingeleitet wird dieses Gleichnis über den reichen Kornbauer durch einen Erbstreit unter zwei Brüdern. Und einer kommt zu Jesus und sagt, hier kannst du mir helfen. Und Jesus sagt, ich bin kein Anwalt für Erbstreitigkeiten. Und dann erzählt er dieses Beispiel mit dem Kornbauer. Jesus macht klar, dass es im Leben Dinge gibt, gut, die dürfen wir zu ihm bringen. Er hat ja auch auf diese Frage von dem Mann reagiert, der seine Hilfe wollte. Wir dürfen alles mit Jesus besprechen. Dürfen alles zu ihm bringen. Aber es gibt Dinge, für die wir keine übernatürlichen Wunder benötigen. Wo wir mit Jesus drüber reden können, aber wo Jesus uns vielleicht eine ähnliche Antwort gibt. Manches können wir selbst klären, indem wir uns geistlich verhalten. Der Bruder, der hätte auch einiges klären können, wenn er sich geistlich verhalten hätte. Manches können wir klären, indem wir vielleicht auf eigene Rechte verzichten. Ja, mancher Streit lässt sich beenden, nicht dadurch, dass der andere einsieht, dass er mir Unrecht tut, sondern indem ich das Unrecht akzeptiere und gut ist. Manches lässt sich klären, indem ich den anderen höher achte als mich selbst. Sollen wir ja, sagt ja die Schrift. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Manches lässt sich regeln, indem wir unsere Herzen vor Sünde bewahren. Vielleicht war hier bei dem Bruder eine falsche Herzenseinstellung vorhanden. Wir wissen es nicht. Ist ja auch nur eine kurze Geschichte. Aber dann geht Jesus über zu dem Gleichnis vom reichen Kornbauer. Was denkt ihr, was könnte für uns die Lehre sein hier im Gleichnis von dem reichen Kornbauer? Was sind so einige Sachen, die wir da rausziehen? Gar nicht so viel an Besitz auf Erden anzuhäufen. Gute Antwort. Haben wir sonst noch was?
Oder uns nicht darauf auszuruhen.
Okay. Lehrt uns das Gleichnis, dass sich ein Landwirt ein Unternehmer, ein Fabrikant, ein Selbstständiger nicht vergrößern darf? Hat ja der Kornbauer gemacht, ne? Der Schwerpunkt ist nicht, dass man sich nicht vergrößern darf. Beim Schwerpunkt, den Jesus lehrt, geht es um die Seele. Das ist ganz richtig. Jesus selbst fasst die Hauptlektionen zusammen in Vers 15 und in Vers 21. Frage: Was ist nach Jesu Worten die Hauptlektion des Gleichnisses? Lasst uns Vers 15 und 21 lesen. Er sagte aber zu ihnen: Habt Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Was ist nach Jesu Worten die Hauptlektion von diesem Gleichnis? Worauf will Jesus hinaus? Habsucht. Wir sollen nicht habsüchtig sein. Ich glaube, das ist wirklich ein Zentrumspunkt von diesem Gleichnis. Seid nicht habsüchtig. Unsere Welt, die lehrt uns, habsüchtig zu sein. Also zumindest uns hier im Westen, uns, denen es noch gut geht. Wir wollen habsüchtig sein, auch Leute, die wirklich in Armut leben. Wo war das jetzt? Irgendwo habe ich ich habe gerade ein Buch gelesen über Nordkorea. Und da ging es eben um die superarme Bevölkerung in Nordkorea. Und da schrieb die Autorin, man konnte Wäsche nicht draußen trocknen lassen, die wäre weg gewesen. Man musste sie im Haus trocknen. Und die hatten ja nichts. Und die haben ja immer noch nichts. Also diese Habsucht ist nicht nur was die Reichen oder die Normalen betrifft, sondern eigentlich alle Menschen. Das ist ein Werk des Fleisches. Das gehört einfach zu unserer gefallenen Natur. Gibt's noch einen anderen Schwerpunkt? Richtig. Genau diese beiden Punkte, da wollte ich darauf hinaus. Zum einen Warnung vor der Habsucht und dann Warnung vor geistlicher Armut wegen irdischem Reichtum. Darum geht's. Jesus lehrt also nicht, dass irdischer Reichtum im Leben Sünde ist. Salomo war reich. David war reich. Im Neuen Testament, der Josef von Arimathea war reich. Also Reichtum ist keine Sünde. Jesus lehrt auch nicht, dass wir zum Leben nichts brauchen und uns um nichts kümmern sollen und Gott kümmert sich um alles. Dass wir praktisch da sitzen können und wie im Schlaraffenland. Lehrt Jesus nicht. Jesus lehrt nicht, dass aller Überfluss im Leben immer verwerflich ist und wir alle wirtschaftlichen Prinzipien über den Haufen werfen und vergessen können. Das wären falsche Lehren. Was lehrt Jesus? Jesus warnt vor Habsucht. Und wir haben im Deutschen das schöne Sprichwort, je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Klagen still. Davor warnt Jesus. Und lasst uns dabei nicht nur an Menschen denken, die wohlhabender sind als wir, sondern lasst uns da unser eigenen Herzen prüfen. Denn wie ich schon eben sagte, Habsucht steckt in unserem sündigen Fleisch drin. Und die Versuchung zur Habsucht, die kann uns allen begegnen, den Armen und den Reichen. Und der zweite Schwerpunkt ist die Warnung vor geistlicher Armut aufgrund von irdischem Streben. Lass uns mal kurz drüber nachdenken. Generell geistliche Armut kann durch verschiedene Dinge kommen. Was würdet ihr sagen, was ist förderlich für geistliche Armut? Wodurch kommt geistliche Armut? Was sind da so einige Möglichkeiten? Sehr gut, die ganze Medienwelt. Nimmt die uns nicht gefangen? Ich meine, es gibt tatsächlich Leute, ich habe Leute gekannt, ich könnte jetzt keinen abrufen, aber ich habe Leute gekannt, die haben keinen Fernseher gehabt. Oder die haben keinen Fernseher. Gibt Leute, die verzichten aufs Handy. Oder zumindest auf Messenger-Dienste. Die Medienwelt, die ist schon enorm, kann eine enorme Ablenkung sein für uns. Was noch? Was kann geistliche Armut hervorrufen? Wenn ich zu beschäftigt bin. Manche sind mit ihrer Arbeit verheiratet. Was ist die Folge? Die Folge ist, wer mit seiner Arbeit verheiratet ist, der vernachlässigt Gott. Die Gemeinde Jesu ist die Braut Christi. Und wenn wir nicht mit Christus verheiratet sind, dann sind wir mit was anderem verheiratet. Das kann sehr wohl die Beschäftigung sein. Sehr gut. Was noch? Ich habe hier noch ein paar Möglichkeiten. Fehlende oder falsche Lehre führt zur geistlichen Armut. Wenn wir was Falsches gelehrt kriegen, was nicht auf der Grundlage des Wortes Gottes ist, dann vertrocknet das, was wahr ist und was genährt werden sollte durch wahre Lehre. Oder Verfolgung. Auch Verfolgung kann zu geistlicher Armut führen. Wir sind dankbar für alle Christen, die gestärkt werden aus der Verfolgung, die uns Zeugnis geben und sagen, vorher hatte ich gar nicht so ein Interesse an Jesus, aber nachdem ich ihn erlebt habe in der Verfolgung, ist mein Herz viel näher bei ihm. Analphabetentum kann ein Grund für geistliche Armut sein. Ich kann nichts lesen, ich kann keine Bibel lesen. Geistliches Desinteresse, natürlich, ist uns allen klar. Vernachlässigung der Nachfolge, da gibt's so viele. Aber vor welchem Grund für geistliche Armut warnt Jesus uns hier? Wenn ihr eine Bibel habt, in Vers 21. Ja.
Weil vorher steht ja auch nochmal, dass es ja auch schnell hier auf der Erde zu Ende sein kann.
Genau.
Und das ist dann mit dem, was man sich hier angesammelt hat.
Genau.
Und dann keinen Bestand bis in die Ewigkeit.
So ist es. Schätze sammeln hier auf der Erde. Das ist der Punkt. Wenn wir vorher sammeln und wir sammeln und wir sammeln und wir sammeln, wir können ja nichts mitnehmen. Es kann ja ganz plötzlich, wie beim reichen Kornbauer, kann es ganz plötzlich zu Ende sein. Und wir haben gesammelt und wir haben uns so darauf konzentriert, Häusle zu bauen und Konto anzuhäufen, dass wir gar keine Zeit hatten, uns vorzubereiten für die Ewigkeit. Und die Bekehrung zu Jesus ist ja nur der erste Schritt zur Vorbereitung auf die Ewigkeit. Das Leben, die Vertiefung in der Heiligung, gehört ja auch dazu. Armut im geistlichen Leben aufgrund von irdischer Schatzsuche. Ist das überhaupt relevant für uns? Passt das für uns? Wie kann das uns passieren, dass wir Schätze sammeln auf der Erde und dabei geistlich verarmen? Ich glaube, das hat viel mit Prioritäten zu tun. Ich habe nicht immer in allem die Wahl, wie ich mein Leben gestalte. Also, ich sitze viele Stunden in der Woche oben in meinem Büro und arbeite. Ich habe ein Maß an Flexibilität. Dann zwischendurch ist vielleicht mal ein Besuch dran hier oder da. Und dann sind mal administrative Sachen dran hier oder da. Es ist ein Maß an Flexibilität. Viele von euch, die stehen morgens um 6, um 7 oder um 8 auf der Matte im Büro, sind dann 8 Stunden im Büro. Und das ist der Tagesablauf. Da, ob man das jetzt Priorität nennen will oder nicht, aber das ist so. So ist unser Leben. Wenn ich aber die Wahl habe, und ich habe ja für viele Stunden am Tag und für viele Tage in meinem Leben, Wochen oder vielleicht sogar Jahre in meinem Leben, habe ich ja die Möglichkeit, Prioritäten zu setzen. Wenn ich diese Möglichkeiten habe, was ist dann meine Priorität? Ist dann meine Priorität irdischer Reichtum, wie es hier beim Kornbauer war, irdische Dinge oder geistliches Leben? Und Jesus lehrt das schwarz-weiß. Er sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Womit bin ich verheiratet? Mit meinen Zielen, mit meinen Ambitionen, mit meinen Vorstellungen und Träumen und Aufgaben oder mit den Zielen Jesu und den Aufgaben Jesu? Und eins sehen wir in der Bibel immer wieder, und zwar immer wieder. Die Leute waren die glücklichsten, die mit Jesus gegangen sind. Guckt euch den Judas an und guckt euch die 11 anderen an. Die 11 anderen, die hatten auch nicht immer ein super Leben. Aber der Judas, der ging seinen eigenen Weg. Und die anderen, die mussten durch viele Täler durch. Aber wer möchte schon Judas hinterherlaufen? Wir würden alle die anderen wählen. Wo hinein investiere ich mich? In mein eigenes persönliches irdisches Reich oder in das Reich Jesu? Ich belasse es dabei bei diesem Punkt. Ich möchte noch zu der dritten Frage kommen. Und zwar, wir haben darüber gesprochen, wie lebe ich? Und jetzt, wem vertraue ich? Die Verse 22 bis 31. Und er sprach zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, oder um den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben, sie säen nicht und sie ernten nicht, sie haben weder Speise noch Scheunen und Gott nährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Wer aber von euch kann durch seine Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Wenn ihr nun nicht einmal das Geringste vermögt, was sorgt ihr euch um das Übrige? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen, sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen? Und ihr sollt auch nicht danach trachten, was ihr essen oder was ihr trinken sollt. Und beunruhigt euch nicht. Danach, denn nach all diesem trachten die Heidenvölker der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Ist eigentlich sinnvoll, dass diese Verse über das Nichtsorgen und das Trachten nach den richtigen Dingen, dass diese Verse gleich dem Gleichnis vom reichen Kornbauer folgen. Passt irgendwie alles zusammen. Und wir kennen diesen Gedanken oder diese Gedanken ja sehr gut aus der bekannten Parallelstelle in Matthäus 6 aus der Bergpredigt. Da hat Jesus ja diese Dinge gelehrt. Ich las von John Wendell und habe das nochmal im Internet recherchiert, ob das nur eine Geschichte war oder ob das wirklich so war. Es war wirklich so. John Wendell und seine Schwestern, die lebten im vergangenen Jahrhundert, also irgendwo zwischen 1900 und, die gehörten zu den reichsten und zu den geizigsten Menschen ihrer Zeit. Von den Eltern hatten sie ein enormes Vermögen geerbt. Und sie gaben nur ganz wenig davon aus und taten alles, aber wirklich alles, um diesen Reichtum zu behalten. John Wendell konnte 5 seiner 6 Schwestern dazu bringen, niemals zu heiraten. Warum? Damit das Erbe in der Familie blieb. Die lebten 50 Jahre lang im selben Haus in New York. 1931 starb die letzte Schwester. Und ihr Nachlass wurde auf mehrere 100 Millionen Dollar geschätzt. Das waren Haufen Kohle zu der Zeit. Ich meine heute auch noch, aber heute gibt's Milliardäre. Ihr einziges Kleid, heißt es, war das, das sie selbst genäht und 25 Jahre lang getragen hatte. Die Wendells hatten einen solchen Zwang, ihren Besitz festzuhalten, dass sie wie Bettler lebten. Achtung, ohne Auto und ohne Strom. Da gab es schon Strom um sie herum in New York. Und sie hatten keinen. Kein Christ muss so leben. Kein Mensch muss so leben. Kein Jünger Jesu wird so leben. Wem vertraue ich? Jesus sagt, sorgt euch nicht um euer Essen, um eure Kleidung oder um euer Leben. Sorgt euch nicht. Heißt nicht, kümmert euch nicht. Also im Thessalonicher Brief heißt es, glaube ich, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Jesus ermutigt ihn nicht zur Faulheit, er ermutigt, ihm zu vertrauen und sich keine Sorgen zu machen. Er erinnert, dass die Vögel keinen Kühlschrank haben und Gott versorgt sie. Er erinnert, dass der superreiche König Salomo nicht so gut gekleidet war wie die Natur, wie die Blumen in der Natur. Und Blumenfreunde, die würden wahrscheinlich sagen, ja, da hat er recht. So schön kann kein Mensch gekleidet sein. Jesus sagt, ihr seid viel mehr wert als Vögel und Blumen. Er sagt, Jesus lehrt, es sind die Heiden, es sind die Gottlosen, es sind die, die Jesus nicht kennen, die Gott nicht kennen. Die trachten nach diesen Dingen, die machen sich Sorgen, die schauen auf das Irdische. Es muss immer das Schönste und das Größte und das Beste sein. Die haben ja nichts anders. Die leben ja nur für dieses Leben. Jesus sagt, ihr habt einen Vater im Himmel, der alles weiß, was ihr braucht und der sich kümmern möchte. Und dann schließt Jesus mit ganz ähnlichen Worten, letzte Vers für heute Abend, ganz ähnliche Worte wie Matthäus 6, 33, der Vers, der viel vertont wurde und den wir alle auswendig kennen. In Lukas 12, 31 heißt das so, trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Und die Frage ist, wie vertraue ich Gott? Glaub ich dem, was Jesus hier sagt? Ich meine jetzt nicht, glaube ich dem? Ja, natürlich glaube ich dem. Ich glaube alles, was in der Bibel steht. Also nicht glaube ich dem in meinem Kopf, in meinem Verstand, sondern glaube ich dem, indem ich danach lebe und indem ich danach handle, in meinem Herzen, in meinem Alltag. Glaube ich dem? Wie rede ich? Wie lebe ich? Wie vertraue ich? Drei Fragen heute Abend und ich fand noch ein Gespräch, was dahin passt, von einem Pastor, Pastor Trütt. Der wurde zum Essen eingeladen in das Haus eines sehr wohlhabenden Mannes. Irgendwo, ich glaube in Texas war das. Nach dem Essen führte ihn dieser reiche Gastgeber an einen Ort, wo er die ganze Umgebung überschauen konnte. Dann zeigte der Gastgeber auf Ölquellen in eine Richtung, die Landschaft durchzogen. Und er sagte dem Pastor, vor 25 Jahren hatte ich nichts. Und jetzt, alles was du hier siehst, gehört mir. Dann zeigte er eine andere Richtung und man sah ausgedehnte Getreidefelder. Der Mann sagte, gehören alle mir. Und dann zeigte er in die andere Richtung, nach Westen. Und er sah riesige Herden von Rindern. Und er sagte, das sind meine. Und schließlich zeigte er in die letzte Richtung und es war ein herrlicher Wald zu sehen, herrliches Waldgebiet. Und er sagt, gehört alles mir. Und er war fertig und hatte wahrscheinlich erwartet, dass der Pastor ihm jetzt ein tolles Kompliment machen würde, was er doch für ein fleißiger Mensch ist und was er doch für einen tollen Erfolg gehabt hat. Und es heißt, der Pastor Trütt legte ihm die Hand auf die Schulter und zeigte mit der anderen Hand nach oben und sagte, und wie viel besitzt du in dieser Richtung? Und dieser reiche Mann ließ den Kopf hängen und sagte, da habe ich nie dran gedacht. Das ist tragisch. Das ist echt tragisch. Und passt genau zu dem, was der reiche Kornbauer erfahren hat. Wie rede ich, wie lebe ich und wie vertraue ich? Trachte zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Vielleicht ist der ein oder andere, der dem Herrn eine Antwort geben möchte, der dem Herrn sein Vertrauen aussprechen möchte, der dem Herrn danken möchte, dass es uns gut geht, dass wir haben, was wir brauchen. Keiner von uns geht nach Hause, muss auf dem Lehmboden schlafen. Wir haben alle ein Bett, wir haben alle eine Decke. Wir sind alle gesund genug, heute Abend hier zu sein. Oder wir haben all die Technik, um im Livestream zu sein. Wir haben viel Grund, Dank zu sagen und dem Herrn auch zu bitten, dass er uns hilft. Da, wo unser Vertrauen, wo sich Zweifel einschleichen wollen in unser Vertrauen. Dass wir dem Herrn sagen, Herr, da bin ich am Kämpfen, aber du bist es wert, dass wir dir vertrauen. Lass uns eine Gebetsgemeinschaft machen. Herr, dafür möchten wir dir danken, dass du absolut vertrauenswürdig bist. Wir preisen dich, dass niemand so treu und so gut und so zuverlässig ist wie du. Was du gesagt hast, Herr, das wirst du auch tun. Danke dafür.
Vater im Himmel, dir sei Dank für das, was wir in meiner Familie erfahren durften.
Ja.
Du sei gelobt und gepriesen.
Ja.
Für deine Gnade.
Ja.
Im Namen meiner ganzen Familie sei dir gedankt.
Ja.
Jesus, ich möchte auch danke sagen für die Gemeinschaft, die wir hier haben dürfen. Das wird immer noch reicher sein dürfen. Jesus, und lass uns aber auch nach außen hin so leben, dass wir erkannt werden als deine Kinder. Dass wir nicht Schauspieler sind, dass wir echt sind. Und dass wir auch die Liebe zu dir an andere weitergeben, dass andere erkennen. Ja, dass wir uns untereinander lieb haben und dass einer den anderen höher achtet als sich selbst.
Ja. Amen.
Dass du uns zumindest hier in unserer Region, in unserem Teil der Welt
Herr, wir möchten dir danken, du bist unser Vorbild. Herr, du bist nicht nur ein Vorbild, das wir eh nie erreichen und es weit weg ist, sondern du bist uns ganz nah. Und dafür danken wir dir, Herr. Wir danken dir, dass du nie von uns wegläufst und ja, und wir nicht hinterherkommen, sondern dass du uns an der Hand hältst, Herr. Und weil du uns an der Hand hältst, möchten wir dich bitten, dass wir immer mehr von dir geprägt werden. Herr, in unserem Reden von dir geprägt werden, dass unsere Worte wahrhaftig und wahr und rein und ehrbar und lobenswert sind. Herr, dass wir in unseren Worten erkannt werden als Menschen, die anders sind. Wir möchten dich bitten, dass du uns in unserem Leben hilfst, Herr, unsere Prioritäten richtig zu haben, dass du immer an erster Stelle stehst. Herr, wir haben so viele Verantwortungen, Aufgaben im Leben, denen wir nachkommen müssen. Herr, und das weißt du, und wir danken dir, dass du das verstehst. Aber wir möchten dich bitten, Herr, dass da, wo wir Einfluss haben, dass du immer an erster Stelle bist. Und auch, Herr, was unser Vertrauen angeht. Wir wollen dir sagen, Herr, du bist vertrauenswürdig. Das sehen und hören wir immer wieder. Das wissen wir, Herr. Und selbst da, wo wir noch drauf warten, dass unser Vertrauen belohnt wird, Herr, da wissen wir jetzt schon, du bist zuverlässig und konstant. Und wir beten dich dafür an. Wir beten dich auch jetzt an, Herr, durch die Anbetung, durch die Lieder. Nimm sie, Herr, als ein Lobpreis für dich. Danke für das, was du für uns getan hast. Amen.